fait. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Herzlich willkommen zur Sendung Lebenshilfe. Ich begrüße alle Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon spricht Irene Heher. Die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen hat letzte Woche Mittwoch, 18. Jänner, begonnen und dauert noch bis 25. Jänner an. So wollen wir auch in der Lebenshilfe den Themenschwerpunkt Einheit diese Woche fortsetzen. Heute geht es um das Team. Ein Team, egal ob im Sport, in der Arbeit oder in der Familie, sollte als Einheit auftreten und aufeinander eingespielt sein. Doch wie entsteht diese Einheit bzw. wie kann der Teamgeist gestärkt werden? Den Teamgeist stärken, so heißt der Titel der heutigen Sendung. Darüber referiert Dr. Reinhard Pichler. Er ist Theologe und Psychotherapeut. Ich freue mich nun wieder auf seine Ausführungen und darf ihm das Wort übergeben. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin, Frau Heer. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Stunde verbringen zu, denke ich, einem wichtigen Thema, was jeden von uns betrifft. Weil jeder lebt in Gemeinschaft. Auch wenn jemand ganz alleine ist, wenn er quasi Single ist, hat er trotzdem Gemeinschaft. Unterschiedliche soziale Vernetzungen. Es kann sein, dass eben die Familie eine primäre Gemeinschaft ist. Es kann sein, dass die Ordensgemeinschaft die primäre Gemeinschaft ist. Es kann sein, wenn jemand alleinstehend ist, dass es der Freundeskreis ist, der eine primäre Gemeinschaft ist, oder die entfernteren Verwandten. Und da jeder mit anderen soziale Beziehungen hat und da jeder auch mit anderen mehr oder weniger stark vernetzt ist, wie man heute eben modern sagt, brauche ich, um dieses Netz gut auch leben zu können, Handwerkszeug. Wenn ich nur ein Muffel bin und mit niemandem rede und niemandem positiv auch entgegenkomme und auch nicht kooperationsbereit bin, dann werde ich trotzdem auch ein Team brauchen, jemand anderen brauchen, aber es wird schwieriger mit mir sein als Teamplayer. Und es gibt eben wirklich Menschen, die sind begabter im Team, die bringen sich besser ein, die fügen sich auch besser ein, die sind auch sofort sehr willkommen und kriegen sofort eine soziale Akzeptanz, nennt man das eben, also eine positive Rückmeldung, und jeder freut sich, dass die Person da ist, weil sie einfach anpackt, weil sie einfach fröhlich ist, weil sie mittut, weil sie dabei ist. Und dann gibt es Menschen, die tun sich schwerer, die sind vielleicht stiller, die sind schüchterner, die haben ihre eigenen Ideen, die sind sturer, oder sie haben das Gefühl, keiner mag mich, keiner versteht mich. Das kommt dann oft auch von Verletzungen aus der Kindheit, wenn sich jemand schwerer im Team tut. Oder es ist jemand zum Einzelkämpfer erzogen worden. Und wenn jemand Einzelkämpfer ist, dann glaubt er kann alles allein, er ist super und er bringt alles zusammen. Aber in Wirklichkeit sind auch die Einzelkämpfer auf ein Team unbedingt angewiesen, weil keiner kann alles allein machen. Sondern auch wenn er glaubt, er ist Einzelkämpfer, braucht er in Wirklichkeit sehr viel Unterstützung trotzdem noch von anderen. Wenn wir jetzt aber schauen, wir sind eine Familie, eine Gemeinschaft oder eben ein Team, kann ja auch im Berufsleben sein, dann gibt es bestimmte Prozesse, auf die man eben achten muss, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, auf die man achten muss. Ansonsten wird es schief gehen. Ansonsten gibt es eben Konflikte und Unzufriedenheiten. Ansonsten ist das Team auch nicht so, so arbeitsfähig, sonst beschäftigen die sich dauernd mit sich selber und können eigentlich gar nicht zu dem kommen, was ihre Aufgabe ist. Also wenn eine Familie dauernd nur streitet, wenn es dauernd nur geht um die Eroberung des Platzes und der Rolle, ist eine Familie, bringt gar nichts auf die Reihe. Die schaffen dann gar keinen Alltag, die schaffen auch keinen Urlaub. Da ist dann ständig nur Unfrieden im Haus und man muss eher schauen, dass man den anderen nicht stört. Es ist dann wie eine Vereinzelung und trotzdem ist man aber auf den anderen noch angewiesen. Aber dann ist es einfach ein schlecht funktionierendes Team. Wie funktioniert jetzt ein Team gut? Was gibt es da für Gesetzmäßigkeiten? Also das Erste und Wichtigste ist, dass ich mich überhaupt als Teil des Teams sehe. Auch hier wieder nehmen wir eine Ordensgemeinschaft her. Wenn ich eingetreten bin und mich gar nicht als Teil der Ordensgemeinschaft sehe, ich bin nur zufällig da und ich versuche eigentlich ständig nur nicht in dieser Ordensgemeinschaft zu leben und meine eigenen Interessen zu leben und möglichst viel weg zu sein, dann werden die anderen das wahrnehmen und werden mich auch dementsprechend ablehnen. Und dann passiert eben schon ein sogenannter psychodynamischer Prozess und der schaut dann so aus, ganz klar, weil ich nie da bin, sind natürlich die anderen dann auch nicht so, dass sie auf mich zählen und gehen dann auch ihre eigenen Wege und planen mich gar nicht mehr ein in ihr Denken und in ihr Handeln und in ihre Überlegungen und ihre Teamarbeit. Also wenn wir ein Viererteam sind und ich bin nie da, ja, dann wird sich das Dreierteam meine Arbeit aufteilen. Und wenn ich dann endlich mal wieder da bin, dann werden die sagen, du, wir haben für dich keine Arbeit, weil wir haben uns schon anders aufgeteilt. Das ist uns zu mühsam, immer auf dich zu warten. Also ich muss mich als Teil des Teams fühlen. Wenn ich das nicht tue, ist es schwieriger, eben in das Team auch hineinzukommen. Braucht ein Team eine Leitung? Muss da jemand sein, der anschafft oder der sagt, so machen wir es? Es ist erfahrungsgemäß günstig und hilfreich, weil dann auch die Rollen klarer sind und weil auch die Aufteilung klarer ist. Das ist für alle oft eine Hilfe. Wenn es aber einen gibt oder eine, die nur anschafft und die anderen müssen immer nur das ausführen, was eine Person anschafft, dann kann das sein, dass es für das Team passt, weil nämlich diese eine Leitungsperson übernimmt Verantwortung und die anderen, die brauchen keine Verantwortung übernehmen, die brauchen nur die Dinge ausführen, sage ich jetzt mal bewusst, ohne viel zu denken und ohne viel zu hinterfragen. Und das kann eine gute Arbeitsteilung sein. Aber diese Arbeitsteilung muss abgesprochen sein und muss akzeptiert sein. Sobald jemand sich als Chef aufspielt, der gar nicht ist, und andere einteilt, die sagen, Moment, wir sind Gleiche unter Gleichen, wir sind in einem Team alle gleich, warum teilst du uns dazu zu arbeiten ein, die wir gar nicht wollen, wo wir gar nicht zugestimmt haben, du bist ja nicht unser Chef, dann gibt es Streitereien. Gibt auch Streitereien, wenn ein echter Chef, der auch als Chef ernannt ist, wo klar ist, das ist seine Rolle, die Akzeptanz nicht bekommt, weil die Mitarbeiter sagen, der kennt sie nicht aus, der macht falsche Anleitungen, der gibt überfordernde Aufgaben, zu viel, oder der kontrolliert uns nicht richtig, oder der kontrolliert uns zu viel. Also da gibt es eine riesige Menge an Schwierigkeiten, wo dann der Chef, der echt ernannte Chef ist, dann nicht akzeptiert wird und sich dadurch auch wieder schwer tut und dadurch das Team sich auch schwer tut. Gut, also ich muss Teil des Teams sein und ich muss meine Rolle kennen. Und die Rolle muss entweder ich selber in Abstimmung mit den anderen Teammitgliedern definieren oder es wird mir gegeben, oder wir besprechen es, dass ab jetzt anders ist. Also Beispiel, in einer Familie ist die Rolle der Mutter normalerweise klar, dass sie für die Kinder sorgt und dass sie schaut, dass es was zu essen gibt. Wenn die Mutter sagt, das ist zwar meine Rolle, aber das mache ich nicht mehr, also ich koche ab jetzt nicht mehr, weil ich gehe arbeiten und ich habe keine Zeit mehr zum Kochen, dann wird diese Rolle neu verteilt. Und jetzt ist spannend, kann die Rolle der Mutter neu verteilt werden? Nein, Mutter bleibt immer Mutter. Aber die Aufgabe, die kann sich ändern. Also die Rolle der Mutter bleibt immer Mutter, aber sie kann sagen, ich mache noch die Aufgabe zusammenräumen und Hausaufgaben kontrollieren, aber ich mache nicht mehr die Aufgabe kochen und ich mache nicht mehr die Aufgabe putzen. Das muss wer anderer tun. Und dann ist die Frage, gibt es dann eben dann den Mann, der sagt, ja, ich übernehme das Putzen und Kochen kann niemand übernehmen, also müssen wir ab jetzt nur noch vom Gasthaus leben. Oder der Mann sagt, ich arbeite eh in einer Firma, wo es eine Betriebsküche gibt und ich eben kann dann immer mit einem Gefäß kommen und kann man dann das Essen für die ganze Familie von der Betriebsküche mitnehmen und bezahlt das eben dort und das ist eigentlich am einfachsten. Wir haben die Aufgabe ausgelagert außerhalb unseres Teams, weil uns zum Beispiel innerhalb unseres Teams, innerhalb unserer Familie, die Aufgaben zu viel geworden sind. Und das finde ich sehr spannend. Wenn Teams überfordert sind, ist es gut und gescheit, auch Aufgaben auszulagern und nicht noch mehr Aufgaben auf sich zu häufen, wenn jeder schon sagt, ich bin schon komplett voll, ich kann nicht mehr, es geht sich nicht mehr aus, ich brauche jetzt da eigentlich Unterstützung von außen. Dann ist es sehr hilfreich für ein erfolgreiches Team, bestimmte Aufgaben auszulagern. Und wenn wir jetzt Radio Maria zum Beispiel hernehmen, dann gibt es eben das hauptamtliche Team, das enorm viele Aufgaben bewältigt. Und glücklicherweise gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter, die dem Team zuarbeiten und die das Kernteam, das hauptamtliche Team unterstützen, weil sonst würden diese Hauptamtlichen die Aufgaben gar nicht schaffen. Und Gott sei Dank gibt es jemanden, der eben zu Mittag kocht für das hauptamtliche Team. Alle haben ein gutes Essen, alle sind wieder kräftig weiterzuarbeiten und es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, eben von diesem erweiterten Team, vom ehrenamtlichen Team, das dann noch mithilft, dass das hauptamtliche Team gut arbeiten kann. Oder wenn es keine Referenten gäbe, müsste das hauptamtliche Team alles selbst sprechen. Ja, das wäre eine Riesenaufgabe. Ja. Die würden sich den Mund fusselig reden. Ja. Tun sie sowieso schon, aber dann wäre es noch schlimmer. Ja. Also das heißt, es ist nicht alles leistbar. Und es ist eben sehr, sehr klug zu akzeptieren, ich kann nicht alles, ich brauche eben andere, die mich da unterstützen, und das ist auch gut, Leute von extern, die dann auch immer vertrauter werden. Da gibt es dann eben Arbeitspartnerschaften und so entwickelt sich eben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Ein weiterer Punkt, weitere Gesetzmäßigkeit ist im Team, wenn es Konflikte gibt, also entweder Rollenkonflikte oder Aufgabenkonflikte, dass man die klärt. Also bei der Mutter jetzt in der Familie ist es relativ einfach. Mutter bleibt Mutter, Gott sei Dank. Da würde die Rolle nicht so schnell streitig gemacht werden. Aber zum Beispiel jetzt in einem beruflichen Team ist es schwierig, wenn der Chef ein schwacher Chef ist und wenn jemand anderer vom Team, also ein Mitarbeiter, ihm die Rolle quasi abläuft und auf einmal Chef spielt. Dann gibt es Konfusionen, dann weiß man nicht, wem soll man jetzt folgen, auf was soll man jetzt Rücksicht nehmen, wer ist jetzt der eigentlich das Sagen hat, und dann fängt es eben an, schwierig zu werden. Dann gibt es eben Teamkonflikte. Und diese Teamkonflikte gibt es immer dann, wenn einer seine Rolle oder seine Aufgabe nicht gut wahrnimmt und den anderen dadurch in Schwierigkeiten bringt. Also wenn zum Beispiel jetzt wieder, um das Team bei Radio Maria herzunehmen, wenn diejenigen, die im Sendebereich sind, sagen, na, wir wissen nicht mehr genau, welche Sendungen wir machen, wir kennen uns da nicht aus und wir wissen nicht, ob wir jetzt da Referenten organisiert haben oder nicht, dann gibt es auf einmal kein Programm und dann wird auf einmal nicht mehr gesendet, weil es ist ja nichts mehr vorbereitet. Und dann weiß ja niemand, wer als nächstes reden wird und wer als nächstes beten wird und welche Sendung als nächstes kommt. Also dann gibt es ein Chaos, ja, und dann funktioniert auf einmal alles nicht mehr. Deshalb ist jedes Zahnrad, jede Aufgabe ist total wichtig, dass die ineinander greift. Und das geht nur, wenn alle zustimmen und sagen, ja, okay, das ist meine Aufgabe, ist in Ordnung, das ist meine Aufgabe, ist in Ordnung, und dass sie mehr oder weniger gut ihre Aufgaben machen. In der Familie ist das Gleiche, ja. Die Mutter muss nicht jeden Tag ein fünfgängiges Menü kochen, aber es muss zumindest Nudeln mit Sugo am Tisch stehen, damit die anderen nicht verhungern. Wenn nämlich die Mama nicht mehr kocht und es ist ihre Aufgabe und der Papa bringt auch nichts von der Betriebsküche nach Hause und der Kühlschrank ist leer, habe ich als letztens jetzt gehabt, eine Familie, wo die Kinder hier in Wien hungern, weil die Mama schwer depressiv ist und nicht in der Lage ist, einzukaufen. Die Kinder haben echt gehungert, weil es nichts zu essen gab. Der depressiven Mama war es wurscht, weil wenn man so schwer depressiv ist, hat man auch keinen Hunger und achtet auch nicht darauf. Aber sie war nicht mehr in der Lage, die Kinder zu versorgen. Und die Kinder sind erst dann aufgefallen, weil sie in der Schule den anderen Kindern die Jause weggegessen haben. Und dann ist die Lehrerin aufmerksam geworden, weil sich die anderen Kinder beschwert haben. Und dann ist mir erst drauf gekommen, dass die Mutter so schwer krank ist, dass sie sich nicht um die Kinder kümmern kann. Also ihre Rolle war immer noch die Mutter, aber sie hat die Aufgaben nicht mehr erfüllt. Und dann ist natürlich allen sofort klar gewesen, ja, um Gottes Willen, die braucht die Unterstützung in ihren Aufgaben. Die muss man dringend unterstützen. Und dann ist eben ohnehin Hilfe angelaufen und dann hat das dann wieder zum Funktionieren gekommen. Aber oft leidet ein Team sehr stark darunter, wenn jemand ausfällt, weil jeder wichtig ist. Es ist keiner unwichtig in einem Team. Was ist, wenn sich jetzt da eben Rollen verändern? Machen wir mal Rollenveränderung. Das heißt, einer war früher Mitglied des Teams, Beispiel jetzt da im Spital auf einer Station, Krankenschwester, die hat den Tagdienst gemacht, so wie die anderen, und dann ist sie irgendwann einmal eine leitende Schwester geworden, die halt über eine Gruppe von fünf Schwestern dann die Einteilung gemacht hat, ja? Also die einen Bettentrakt zum Beispiel dann übernommen hat. Wenn die Aufgabe sich ändert, heißt das, also wenn sich auch die Rolle ändert, von gleichwertiger Krankenschwester zu einer leitenden Schwester, heißt das für das ganze Team eine komplette Änderung. Das ganze Team fängt dann von vorne an, wieder sich neu zu strukturieren, und da gibt es dann am Anfang auch ein Stück Unsicherheit, vielleicht sogar Chaos. Es funktioniert dann nicht so gut, weil nämlich die Zahnräder auf einmal irgendwie anders geordnet sind. Die müssen sich erst wieder richtig zueinander einstellen, damit das gut funktioniert. Und da gibt es eben vier Phasen, aber diese vier Phasen würde ich dann erst nach einigen Takten erholsamer Musik bringen. Thank you.
eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Wir befinden uns in der Schwerpunktwoche zur Einheit. Dr. Reinhard Pichler spricht über das Team und wie man den Teamgeist stärken kann.
Ja, wie kann ich jetzt als Team stärker werden? Und da gibt es eben vier Phasen. Und in der ersten Phase, wenn sich jetzt was Neues tut, also zum Beispiel wenn ein neues Kind geboren wird in der Familie oder wenn ein neuer Mitarbeiter in ein Team kommt oder wenn in der Ordensgemeinschaft jemand neuer eintritt, beginnt diese Teamentwicklung, Teambuilding, sagt man eben im Englischen als Fachbegriff dazu, von vorne. Weil dadurch, dass ein Neuankömmling ist, egal ob jetzt gleichwertig oder Chef, ob der jetzt ein Schreibaby ist oder ein wunderbar zufriedenes Kind, das nur nuckelt und schläft, oder ob das eine anstrengende Novizin ist oder eine total Liebe, ja. Ich muss von vorne beginnen. Das Team formiert sich neu und nimmt den Neuankömmling rein, weil der Neuankömmling will ja Teil des Teams werden. Auch das Neugeborene will Teil der Familie sein, also ist daher Teil des Teams. Und in dieser ersten Phase, das nennt man eben die Forming-Phase, wo eben halt das Team geformt wird, beschnuppern sich quasi die Neuen gegenseitig, also der Neue wird beschnuppert und der Neue beschnuppert die anderen. Also man lernt sich einfach kennen und schaut ja, wie passt denn der rein, was hat denn der für Potenziale, dass er reinpasst. Was haben wir noch nicht so gut oder was können wir noch nicht so gut und was kann der gut? Und was ist möglich? Also wie kann ich den neuen Mitarbeiter jetzt auch integrieren, denkt sich jeder. Und wenn ich der Neue bin, denke ich mal genauso, wie kann ich mich denn gut einbringen? Und immer wenn ich wo neu hinkomme, fängt dieser Prozess an. Das rennt automatisch ab. Bei der Familie ist es ziemlich konstant, Gott sei Dank. Ja? Abgesehen, wenn da Patchwork-Familien entstehen und Scheidungen, das ist dann noch viel schwieriger. Übrigens auch noch eine kurze Klammerbemerkung. Je intensiver ein Team zusammen ist, ja, eine Familie ist einfach eine Intensivstform von Zusammensein oder eine Ordensgemeinschaft ist eine Intensivstform von Zusammensein. Auch ein Arbeitsprozess, wo ich jeden Tag mit meinen vier Arbeitskolleginnen zusammen bin, ist eine Intensivform von Zusammensein. Da gibt es dann immer die meisten Konflikte, weil je mehr Zeit ich mit jemandem verbringe, desto ärger wird es, weil mich irgendwas stört oder weil irgendwas eben nicht hakt, nicht funktioniert, weil was hakt. Weil eben ein Zahnrad spießt, weil das nicht reibungslos wie geschmiert läuft. Und deshalb braucht es als Schmiermittel auch immer dann die Versöhnung, die Kommunikation, den guten Willen, wieder zusammen weiterzumachen. Also Klammer zu. Die erste Phase ist eben die Forming-Phase, wo eben das Team neu geformt wird. Die Orientierungsphase nennt man das auch. Die zweite Phase ist dann die Storming-Phase, wo eben erste Rollen und Aufgaben geklärt werden. Wenn da jetzt jemand kommt, der alles dominiert, also wieder das Beispiel herzunehmen, Schreibaby, ja? Man kann schon nicht mehr bei Tisch normal sitzen, weil es durchbrüllt und man kann sich nur unterhalten und man weiß überhaupt nicht, was man mehr tun soll. Alle sind ganz verzweifelt, alles dreht sich nur um Schreibaby, keiner kann es beruhigen, dann ist es schwierig, dann ist es ein Konflikt. Dann muss man schauen, wie geht man damit um, mit diesem schwierigen Neuankömmling. Dass man ihn trotzdem liebt, der gehört jetzt zu uns, ist unser neuer Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, was auch immer. Ja? Ich muss integrieren, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich kann nicht sagen, kann ich das wieder zurückschicken, das Kind. Gott sei Dank nicht. Sondern ich muss mich so darum kümmern, dass es gut integriert wird. Bei der Mitschwester Detto, ja? Oder beim Mitbruder. Beim Arbeitskollegen Detto. Bei einem neuen Praktikanten bei Radio Maria, der ist dann auch Teil des Teams. Wenn der 3-4 Monate da ist, ja, dann ist er schon Teil des Teams. Wenn der nur einen Monat da ist als Praktikant, werde ich ihn nicht so stark eingliedern. Der kriegt dann eine Aufgabe, damit er das Team nicht stört. Das hat jetzt dann nichts damit zu tun, dass der jetzt ein schlechterer Mensch ist. Aber das Team muss arbeiten können. Und deshalb kriegt er eher ausgelagerte Arbeiten, der Praktikant, der nur einen Monat da ist, damit er den Kernprozess nicht stört. Weil der Kernprozess ist so wichtig, das muss laufen. Und der Kernprozess von der Familie zum Beispiel ist, dass es eben eine Wäsche gibt, dass es ein Essen gibt, dass sich alle miteinander gut verstehen und dass sich alle wohlfühlen zu Hause, weil die wohnen dort. Und wenn der Kernprozess gestört wird, dass die Mama so gestresst ist, durch irgendeine Sache, wie eben zum Beispiel durch Schreibbaby, dass sie nicht mehr kochen kann, nicht mehr Wäsche machen kann, nicht und keiner fühlt sich mehr wohl, dann braucht die Mama Unterstützung von jemand externen. Wenn ein Praktikant zu Radio Maria kommt und alle Kernprozesse stören würde, weil er ständig moderieren will und das gar nicht kann und alles durcheinander bringt und jeder sagt, um Gottes Willen, jetzt beschweren sich schon die Hörer, dann müsste man das wieder sofort einstellen. Ist eh nicht der Fall. Es ist so professionell aufgestellt, dass das nicht passieren wird. Und wenn wir jetzt auch einen kurzen Blick wagen zu der Weltgebetswoche der Einheit der Christen, und wir Christen weltweit, also alle Christen, evangelisch, orthodox, katholisch, freikirchlich, sind ja alle ein ganz großes Team vor Gott quasi. Ja? Wir alle, alle Konfessionen, wir kämpfen dafür, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Wir haben den missionarischen Auftrag, alle Menschen für Jesus zu gewinnen. Und im Idealfall, dass sich die Menschen für Jesus entscheiden und ihr Leben Jesus geben. Das ist der Auftrag von uns allen Christen. Und das ist die Hauptaufgabe, die von uns allen, und wir sind ein riesiges Team, ja, über 1,5 Milliarden Menschen. Möglicherweise sogar 2, ganz genau weiß man es nicht. Also es gibt 2 Milliarden Christen. Bei 8 Milliarden wenig. Ja? Also wir sind schon eine Minderheit. Es gibt sehr viele Atheisten, es gibt sehr viele andere Religionen. Und wenn wir jetzt da im Konflikt sind, ja, weil ich sage, na, der macht seine Aufgabe schlecht, der Evangelische und ich bin nicht zufrieden und ich kann jetzt nicht meine Sache gut machen, dann ist es eben gut, Subteams zu bilden. Ja? Dann gibt es ja das katholische Subteam, dann gibt es das evangelische Subteam und das orthodoxe Subteam. Und wir werden bei großen Sachen gemeinsam zusammenarbeiten, aber im täglichen Alltag werden wir eben eher nicht zusammenarbeiten, weil da gibt es eine eigene Sprache, da gibt es ein eigenes Grundgefühl, da gibt es eine eigene Beheimatung. Und das ist so, der Evangelische hat eine andere Beheimatung als wie der Orthodoxe. Ja? Und das ist auch, denke ich, zu akzeptieren und man muss es nicht jetzt da um jeden Preis gleich machen. Man achtet sich gegenseitig. Das sind wie zwei Teams, wo jeder eine unersetzbare, ganz großartige Aufgabe hat. Und diese Aufgabe auch gut macht und in den Augen Gottes sehr wohlgefällig ist. Aber wenn man die jetzt zusammenwürfeln würde, wenn man jetzt da eben die Evangelischen von dem Team, also zwei vom evangelischen Team rausnehmen würde und sagt, du musst jetzt nur im Orthodoxen arbeiten und fühl dich dort wohl und mach dort deine Aufgabe, würde er eben sich gerade nicht so wohl fühlen, weil er das nicht gewohnt ist, weil er das jetzt lernen muss. Er kann sagen, ich bin bereit dazu, kein Problem, ich lerne das gern, mich interessiert das und dann wird er gut integriert vom orthodoxen Team und es läuft. Aber wenn der sagt, na, ich fühle mich da nicht wohl und ich spreche die Sprache nicht und ich kann nicht Kyrillisch und ich die Bibel verstehe nicht und ich darf jetzt aber nicht mehr die Lutherbibel lesen, weil es ist nur noch die orthodoxe Septuaginta erlaubt und so weiter, dann wird es schwierig. Das heißt, es kommen dann Konflikte in dieser zweiten Phase und diese Konflikte müssen mal geklärt werden, die müssen ausgefochten werden. So lang, bis das Team wieder sagt, es ist in Ordnung. Und da kommen wir dann zur dritten Phase und das ist die Organisationsphase, die Normierungsphase. Da gibt es dann Normen, da gibt es dann Regeln, um wieder beim Radio Maria Team zu sein. Es ist eben eine Regel, es muss für die Lebenshilfesendung ein Moderator da sein, weil der Referent allein kann es nicht. Es muss danach jemand die Telefonnummer ansagen, es muss nachher jemand die Anrufer koordinieren und reinschalten und so weiter. Ja? Wenn es das nicht gäbe, wäre Chaos. Ja? Und daher ist eine klare Normierung, wie läuft eine Lebenshilfesendung ab. Und das ist für jeden klar. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ein Praktikant eine Lebenshilfesendung moderieren darf, muss er ganz genau die Regeln kennen. Den kann man nicht einfach hinsetzen und sagen, mach mal und alles Gute, ich komme dann um 11 wieder, ja, viel Spaß. Na, der ist überfordert und dann sind alle unzufrieden. Sowohl das Team ist unzufrieden, als auch der Praktikant ist unzufrieden, als auch die Hörerinnen und Hörer sind unzufrieden. der Referent ist auch unzufrieden. Also das heißt, es gibt nur Ärger. Und wenn aber alle das tun, was erwartet wird, was wir uns ausgemacht haben, ist Frieden. Und das ist dasselbe jetzt in der Weltkirche und bei den unterschiedlichen Konfessionen und sogar auch im interreligiösen Dialog. Wenn das erwartet, was wir uns ausgemacht haben, nämlich den Weltfrieden zu fördern und uns gegenseitig zu akzeptieren, wie wir sind, ist schon ganz viel erreicht. Und da finde ich keine gute Idee, wenn ich jetzt dazu jemand anderen sage, du musst aber schon genau das glauben, was ich glaube, sonst bist du nämlich nicht Teil des Teams, sonst mag ich dich nicht. Das ist dann nicht in Ordnung. Ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber du akzeptierst mich auch so, wie ich bin. Wenn aber der andere sagt, können wir einen gemeinsamen Organisationsprozess für etwas Bestimmtes machen, ja? Einen Normierungsprozess, also Beispiel, einen ökumenischen Prozess eines gemeinsamen Treffens, wo wir alle gemeinsam Fürbitte halten vor Gott. Freikirchen, Orthodoxe, Evangelische, Katholiken, und zwar Fürbitte für den Frieden. Das hat der Papst Johannes Paul, der heilige Papst Johannes Paul, einberufen. Der hat eben auch diesen interreligiösen Dialog einberufen, alle Weltreligionen, und hat gesagt, auf das, was wir uns unbedingt einigen müssen, ist, dass unsere Erde weiter funktioniert, nämlich Erhaltung der Schöpfung und Frieden. Und deshalb in Assisi, weil der heilige Franz für die Umwelt eingetreten ist und für den Frieden. Und das war großartig. Da haben sich alle Kirchen und alle Religionen und alle Konfessionen sofort einverstanden erklärt. Und das war wirklich ein wunderschönes Miteinander. Wenn er aber gesagt hätte, klären wir jetzt das Verständnis der Eucharistie, dann wird es schwierig, weil da hat eben jeder ein anderes Verständnis und da geht es auch jetzt gar nicht darum, was gleich zu machen. Da geht es nicht darum zu sagen, und du, lieber Freikircher, du musst es jetzt genauso sehen wie wir. Sondern, wie wir Katholiken, meine ich jetzt. Sondern da geht es darum einfach, dass ich den anderen achte. Und das hat mir sehr wehgetan auf der Mehrkonferenz, möchte ich auch so ganz konkret sagen, jetzt da eben, ist ja auch übertragen worden auf Radio Maria und es wird den katholischen Hörern aufgefallen sein, dass die Dolmetscher zum Beispiel, also freikirchliche Dolmetscher, waren nicht in der Lage, katholische Begriffe wie Eucharistie zu übersetzen. Da hat es eine Dolmetscherin gegeben, die hat konsequent das Wort Eucharistie nicht in den Mund genommen, weil das für sie kein Begriff ist, das ist für sie nicht bekannt. Oder, was auch sein kann, sie wollte es nicht sagen, weil sie dagegen ist. Und dann sage ich eben, dann ist sie als Teammitglied nicht geeignet, nicht zum Übersetzen bei so einer großen Konferenz, wo 10.000 Leute sind. Ja? Dann übersetzt sie nämlich das Falsche und dann kommt sogar was Falsches raus. Und da geht es jetzt wirklich darum, zu sagen, okay, es muss ja nicht eine freikirchliche Übersetzerin katholische Themen übersetzen. Dann muss man halt einen katholischen Übersetzer finden. Macht ja nichts. Ist ja in Ordnung. Aber das ist das, was ich in meiner dritten Phase, diese Normierung, wo es ganz klar, auch ganz emotionslos und wertfrei ausgemacht wird, um was geht's und um was geht's nicht, auf was können wir uns einigen und auf was können wir uns nicht einigen. Letzter Punkt, und dann freue ich mich schon auf Ihre Anrufe, ist die Integrationsphase des Teams. Das ist die Performing-Phase, das ist die, wo man dann wirklich arbeiten kann. In den ersten drei Phasen, also in der Forming-, Storming- und Norming-Phase, ist das Team weitgehend mit sich selbst beschäftigt. Und deshalb ist da auch sehr viel Zeit, was vergeht, damit überhaupt das Team funktioniert. Wenn man jetzt endlich in der Norming-Phase ist, also in der dritten Phase, und es kommt schon wieder ein neuer Mitarbeiter, dann fangen wir wieder von vorne an und kommt nie ins Performen, nie ins Umsetzen, nie ins wirkliche Missionieren, nie ins wirkliche Arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass man Teams auch in Ruhe lässt, dass sie dann auch wirklich sich finden können und auch in Ruhe arbeiten können. Sonst gibt es sehr viel Unruhe. Und sobald jeder weiß, was seine Aufgabe ist, was seine Rolle ist, wenn jeder sich auch wohlfühlt, wenn das alles ausdiskutiert und ausgemacht ist, dann funktioniert super und dann sind das wirklich starke Teams, die extrem gut arbeiten und die auch Spaß haben an der Gemeinschaft und an der Arbeit. Ja, ich freue mich, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen und darf, liebe Irene, dich bitten, dass du die Telefonnummer bekannt gibst.
Gerne, liebe Zuhörer, nun sind Sie wieder gefragt anzurufen. Sie haben die Ausführungen von Dr. Reinhard Pichler gehört. Wenn Sie nun eine Frage haben, dann melden Sie sich unter folgender Telefonnummer 01 710 6016. Außerhalb von Österreich, zum Beispiel aus Südtirol, mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Ich möchte Sie noch einmal einladen, anzurufen. In der Schwerpunktwoche Einheit in der Lebenshilfe beschäftigen wir uns heute mit dem Team, mit der Einheit im Team und wie der Teamgeist gestärkt werden kann. Wenn Sie dazu eine Meinung haben oder auch eine Frage, dann rufen Sie an unter der Telefonnummer 01 710 6016. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Thank you. Nun hat sich die erste Anruferin gemeldet. Sie möchte heute anonym bleiben. Ich darf sie nun auf Sendung geben. Grüß Gott.
Grüß Gott. Bei mir war der Gedanke zum Team, welchen Unterschied es macht, wenn also nur Männer untereinander sind in einer Gruppe oder gemischt oder eben dann nur Frauen, weil ich bei Kindergruppen einfach ganz stark die Unterschiede feste. Wenn Burschen zusammenkommen, braucht es immer gleich einen Chef oder einen Anführer. Und wie man einfach damit umgeht, dann in Arbeitsgruppen oder Arbeitsteam.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil...
Ich halt aus wegen der Technik und
fange
mal gerade wieder an. Danke.
Danke. Ja, also es ging darum, ob es einen Unterschied macht, ob es nur Frauenteams oder nur Männerteams, also gleichgeschlechtliche Teams sind oder eben halt unterschiedlich geschlechtliche Teams. Es ist klar, das macht natürlich einen großen Unterschied aus, weil auch die Frau anders an die Sache herangeht als der Mann. Und einer der Hauptunterschiede ist, dass der Mann lösungsorientiert ist, der will schnell eine Lösung haben und nicht lang herumdiskutieren, während die Frau ist beziehungsorientiert und will sich zuerst gut verstehen und will zuerst sich der Sache sicher sein und erst dann kann sie sich auf die Arbeit gut einlassen. Wenn sie vom Mann in was hineingestoßen wird, was sie noch gar nicht gut für sich durchüberlegt hat, durchbesprochen hat und damit einen inneren Frieden hat, ist sie dann oft unzufrieden, weil sie auch überfordert ist und weil sie sich auch nicht gehört fühlt. Und deshalb brauchen oft Frauen zuerst mehr Zeit, aber wenn sie das dann in ihrem Herzen hin und her bewegt haben, wie die Mutter Gottes, und es dann klar ist, dann geht's los und dann sind sie wirklich ganz, ganz starke Teamplayer. Während der Mann, wenn der merkt, seine Lösung funktioniert nicht und dann probiert er vielleicht noch eine zweite, dann haut er oft die Sachen hin und macht nicht weiter. Während eine Frau ist oft zäher und oft viel, viel nachhaltiger als der Mann. Aber das sind natürlich jetzt auch nur ganz grobe Raster. Die Regel bestätigt immer die Ausnahme bestätigt immer die Regel und es gibt auch andere Erfahrungen. Aber grundsätzlich arbeiten eben gemischt geschlechtliche Teams, also von Männern und Frauen, oft besser zusammen, weil es gibt dann auch nicht einen Zickenkrieg, wie wenn es nur Frauen sind, ist die Gefahr eines Zickenkriegs. Was ist ein Zickenkrieg? Eben, dass sie sich gegenseitig aufstacheln und sehr beleidigt und sehr emotional reagieren und durch zu viel Besprechungen und durch zu viel Tratschereien und durch zu viel Meinungen und Empfindungen eigentlich die Dinge zu spitz oder zu sensibel dann sehen, dass man dann gar nicht mehr zum Arbeiten kommt, weil es zu viele Befindlichkeiten gibt. Also man bleibt in der zweiten Phase eben des Ausdiskutierens der Rolle und der Aufgabe und der Möglichkeiten und so weiter hängen. Und die Gefahr bei rein männlichen Teams ist, dass sie eben viel zu wenig reden und jeder tut nur für sich und eigentlich sind die dann gar kein Team, sondern es ist eine Gruppe von lauter Einzelkämpfern, die wenig miteinander zu tun haben und die nur eine Zwangsverbindung haben, weil manche Dinge gehen halt nur im Team und gehen halt nur gemeinsam. Wie ein Klavier hinaufzutragen in den zweiten Stock, das kann ich eben allein nicht. Da brauche ich halt notgedrungen den anderen. Dann bin ich teamfähig, wenn ich es allein nicht schaffe. Aber wenn ich so stark bin, dass ich selber einen Kasten allein trage, gibt es genug Männer, die sagen, ich mache mir das selber, weil dann brauche ich niemanden fragen. Das wird bei der Frau nicht sein. Die Frau wird eher tendenziell, also sind auch jetzt wieder nur Tendenzen, wird tendenziell eher im Gespräch mit anderen sein, um sich zu überlegen, wie trage ich das gemeinsam oder wie bringe ich halt eine Aufgabe gemeinsam zusammen. Ja, vielleicht gibt es noch eine Frage, ansonsten, wenn es recht ist, würde ich dann noch andere Themen anschneiden. Irene?
Ja, ich hatte gerade eine Hörerin in der Leitung, die Frage hat sich aber schon wieder erübrigt. Vielleicht doch ein paar Takte Musik, da ich gerade sehe, dass wieder ein Anrufer hereinkommt.
Musik.
Der nächste Anrufer ist Herr Josef aus Tirol. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Grüß Gott, Herr Pichler. Ich höre ganz gern Ihre Beiträge, weil Sie sehr praktisch orientiert auch sind. Das ist nicht immer so, leider. Bei vielen anderen. Jetzt eine Frage. Ich war gestern bei einer Predigt und Thema Amoris Laetitia, die neue Liebeswelle, kann man sagen. Und da hat der Priester gesagt, dass die Liebe über dem Gesetz oder über den Vorschriften oder Glaubens... Die,
so, die ja, natürlich, Gesetz. Das stimmt. Das stimmt, ja.
Und das heißt, wenn homosexuelle Liebe machen, so auf die Art und so weiter, ist es mehr besser zu bewerten oder vor, so auf die Art, das entschuldigt eigentlich, obwohl es in der Kirche sagt, dass Homosexualität eine Sünde ist.
Also Sie sind halt jetzt ein bisschen weg vom Teamgedanken, aber ich kann gerne trotzdem eine Antwort darauf geben. Die Liebe steht immer über dem Gesetz. Auch der heilige Augustinus sagt, liebe und tu, was du willst. Aber nur, wenn es im richtigen Rahmen gesehen wird, wenn die Liebe richtig verstanden ist. Wenn die Liebe als egoistische Selbstbefriedigung verstanden wird, hat es nichts mit Liebe zu tun. Und dann steht es natürlich nicht über dem Gesetz. Und wenn Menschen etwas tun, was von der Kirche nicht in Ordnung ist, steht es nicht in der Liebe. Dann ist die Liebe missverstanden. Die Liebe ist das missbräuchlichste Wort der Welt. Und daher geht es einfach darum, die echte, wahre und reine Liebe, so wie Gott sie gedacht hat, zu leben. Dann steht es über dem Gesetz, ansonsten steht es immer natürlich unter dem Gesetz, weil dann ist es nämlich keine reine, wahre und echte Liebe. Okay, alles Gute Ihnen, Herr Josef.
Dankeschön. Ich schlage vor, dass wir auch wieder zum Thema zurückkehren. Teamgeist stärken, so lautet das Thema der heutigen Lebenshilfesendung. Ich darf noch einmal die Leitungen freigeben. Rufen Sie an, die Telefonnummer lautet 01 710 6016, außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Anruferin hat sich gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Silvia aus Wiener Neustadt. Grüß Gott.
Ja, grüß dich, Reinhard. Silvia ist da.
Ja, hallo.
Grüß dich. Ich bin mit meinem Stadt ein Team. Nein, ich wollte nur sagen, die Sendung ist so spannend.
Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja? Du bist
hörst du mich jetzt?
Jetzt ist besser.
Besser, aha. Ich wollte sagen, ich bin mit meinem Staubsauger ein Team.
Aha, stimmt, jetzt verstehe ich es.
Ich kann nämlich immer nur sagen, wenn die Musik kommt.
Ja?
Weil das ich so gern zuhöre, weil es so spannend ist, gell?
Das ist gut, super. Weil ja, perfekt. Also, du hast recht, man kann natürlich auch sich Hilfen nehmen und das sind lebendige Hilfen oder andere Hilfen. Ja, aber
vieles erinnert mich an meine Vergangenheit, ich bin schon in Pension. Und ich war eigentlich immer in einem Team, gell? Mhm. Und hat mir immer sehr viel Freude gemacht, in einem Team zu sein.
Ja.
Und jetzt, ich habe da drei Erlebnisse, vielleicht möchtest du was dann dazu sagen. In einem Fall wurde der Chef oder Chefin ausgewechselt und damit ja gleich das halbe Team.
Ja.
Wahrscheinlich wegen der Loyalität, ich weiß es nicht so genau.
Mhm.
Und das zweite war, dass innerhalb eines Teams ein Misstrauen war gegen jemand. Und ich habe dann gesagt, wir haben auch Supervision gehabt, immer.
Mhm.
Also es war in einem pflegenden Beruf.
Ja.
Und in dieser Supervision habe ich gesagt, so kann ich nicht arbeiten, wenn ich gegen einen Kollegen oder Kollegin ein Misstrauen habe.
Stimmt.
Also ich glaube das nicht, was da vorgeworfen wird, weil ja. Und da muss man, glaube ich, auch irgendwie Stellung beziehen, also wenn es gegen einen geht, ja.
Völlig richtig. Also,
du hast
ganz recht, wenn es Teamkonflikte gibt, wenn es Misstrauen gibt, da, wenn der andere sagt, ich arbeite schlecht, dann kann ich ja nicht mehr gescheit im Team mitmachen. Ich muss auch akzeptiert sein, wie ich bin. Und ich meine, ich muss mir auch was sagen lassen. Wenn ich Fehler mache, dann geht es nicht. Ja? Aber,
ja.
Ich muss auch die Chance kriegen, dass ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Eigenschaften auch mich einbringen kann. Wenn nichts passt, dann löst sich das Team auf, ja. Weil
ja.
Dann gibt es eben kein Team mehr, weil dann will ja der andere mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Weil ich kann nur so tun, wie ich tun kann. Also ich muss mich bemühen, ich kann nicht jetzt der Faul sein oder sagen, ich mache alles ganz anders, ja. Aber es muss ein Mindestmaß an gemeinsamer Verständigung sein, sonst funktioniert es nicht. Ja?
Naja, sicher, es war ein bisschen was Gröberes, es war also der Verdacht eines Diebstahls, gell?
Ja, eben, ich meine, da bist du sofort in einen Misskredit gebracht, wo du sagst, das muss ich aufklären, weil es kann ja nicht sein, dass ich in einem schlechten Licht dastehe, wenn es nicht stimmt. Ja,
ja, genau, also, und da muss man sich einsetzen. Also
unbedingt, da muss man auch kämpfen drum, da kann man nicht zuschauen und sagen, da kann man nichts machen. Ja,
ich habe einfach gesagt, und ich glaube das nicht.
Richtig.
Und man hat Beweise. Na, nichts haben sie gehabt.
Ja, na, nichts haben sie, genau. Es war einfach nur.
Können genug andere auch gewesen sein, ja.
Ja. Das geht dann auch in Richtung Mobbing, ja? Also.
Ja, das wäre der Beginn gewesen, ja?
Ja, genau.
Das wäre der Beginn gewesen, ja. Und von wegen Supervision, also finde ich weiß es nicht, in manchen Berufssparten wirklich ganz wichtig.
Ja, das stimmt. Also da kann man auch vieles wieder beruhigen, aber leider gibt es auch Supervisionen, da wird es nachher schlimmer als vorher, weil der Supervisor die Psychodynamik nicht versteht und dann ist nachdem man miteinander geredet hat, ärger als vorher. Das gleiche auch bei Ehekonflikten. Da kann es auch sein, dass nachdem man miteinander geredet hat, schlimmer ist als vorher.
Ja. Na, Gott sei Dank habe ich das nicht erlebt, also ich kann nur Positives berichten.
Schön.
Ja.
Und was du auch zuerst gesagt hast, wenn das Team nur aus zwei Leuten besteht und einer wegfällt und du dann wieder mit einem neuen Zweiten anfängst, weil es nur ein Zweierteam ist, na, das ist immer eine Totaländerung, ja? Weil du musst dich immer auf den anderen einstellen, ob der überhaupt das kann, was der vorher gekonnt hat.
Ja, genau. Also das war ein bisschen ironisch gemeint, das war das Team bin ich und mein Staubsauger.
Genau, also wenn der Staubsauger nicht mehr funktioniert, dann kannst du schlicht und einfach nicht mehr saugen. Ja,
ja, da habe ich ein Problem.
Wenn du keine Lust hast, wird der Staubsauger nicht für dich saugen, außer du hast einen Roboter, ja? Und es gibt einen schon Roboter, die brauchst du nur einschalten. Ja,
ja. Genau. Habe ich schon gehört, ja.
Genau. Also danke für den Anruf.
Okay.
Alles Gute.
Danke,
ja.
Reinhard. Gott für dich. Tschüss.
Die nächste Anruferin ist eine Hörerin aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott,
bitte.
Grüß Gott, Herr Dr. Bicher. Mir ist der Gedanke gekommen, dass es von Gott her eigentlich schon so gedacht ist, dass wir sozusagen ein Team bzw. eine große Gemeinschaft sind und dass wir einander ergänzen und helfen sollen. Und eben, also wirklich, es ist auch in einem Gebet, im Stundengebet, also in der Oration so drinnen, bei den Ordensleuten auch, dass einer den anderen ergänzen soll, weil jeder andere Fähigkeiten hat. Und das ist eigentlich, ja, das wollte ich sagen.
Ja, vielen Dank, das ist ein wunderschöner Gedanke. Das Bild vom Leib Christi in der Bibel ist ja auch genau das Bild. Ja? Nicht jeder ist Hand und nicht jeder ist Fuß, aber wenn jeder Hand sein möchte, dann kann der ganze Leib nicht mehr gehen. Und wenn jeder nur Fuß sein möchte, kann niemand mehr greifen und niemand mehr andere Dinge tun. Also das ist eben diese Arbeitsteiligkeit, wo jeder seine Begabungen und Fähigkeiten einbringt. Das ist ein wunderschönes Bild. Danke für diese wichtige Ergänzung. Ja?
Danke.
Grüß Gott, wiederhören.
Nun darf ich auch eine Frage weiterleiten. Die Dame wollte nun nicht auf Sendung gehen. Sie ist in einem Frauenteam oder es geht um ein Frauenteam, in dem man vor der Leiterin Angst hat oder Angst haben muss. Ja. Was kann man in so einem Fall tun?
Also ganz wichtige Frage, vielen Dank. Wenn Angst herrscht, dann kann keiner gut arbeiten. Und dann geht es wirklich darum, dass das gesamte Team sich einfach jetzt mal untereinander zusammenspricht und sagt, wie gehen wir damit um? Werden wir dann sofort gekündigt, wenn wir sagen, so geht's nicht, sie ist zu streng oder so? Also man muss einmal das Gespräch suchen und muss wertschätzend, aber schon deutlich sagen, dass, das weiß ich natürlich nicht Details, aber ich stehe gern zur Verfügung für nachher noch ein Gespräch, wenn es sein soll. Über das Hörerservice erfahren Sie immer meine Telefonnummer, wo es einfach darum geht zu sagen, bitte, das ist nicht in Ordnung, wir können diese Arbeit nicht tun und sie geben uns zu schwere Aufgaben oder die sind unerfüllbar, die Aufgaben, oder sie sind schlicht und einfach zu schwer, was auch immer. Ja? Und wenn dann diese Chefin sagt, nein, wenn ihr das nicht macht, kündige ich euch, dann muss man, weil man ja schon ein Gespräch versucht hat, so wie es in Matthäus 18 ist, wenn man es im direkten Dialog nicht klären kann, muss man zum nächsten Höheren gehen, also muss einen Dritten einbeziehen, muss zum Vorgesetzten von dieser Person gehen und muss das mit dem Vorgesetzten besprechen und muss sagen, wir können das nicht, die Aufgabe ist zu schwer, zum Beispiel. Ja. Wenn dann der Chef sagt, nein, ich sehe das so wie die Chefin und ihr seid alle faul und ihr müsst mehr arbeiten und so und die Angst bleibt, dann bleibt nichts anderes über, als wie den Job zu wechseln. Ja, dann ist keine Chance, weil was soll ich machen? Ich kann nicht ständig in Angst leben. Dann Angst macht krank. Ja, und ich kann nicht 8 Stunden am Tag in Angst sein. Wenn ich mehrere Ebenen versucht habe, etwas zu klären, und wenn es nicht zu klären war, muss ich für mich die Konsequenzen ziehen und das Team verlassen. Andere Variante ist, wenn ich merke, okay, wir haben zwar Angst vor ihr, aber wenn wir 4 stark sind, sagen wir es ein Viererteam und eine Chefin, die allen 4 Angst macht und wir sagen, gut, wir sind stark genug, wir können uns zu viert schon gegen die Chefin durchsetzen. Die Chefin hat eigentlich keine Chance gegen uns, die braucht uns, die kann sonst die Arbeit nicht machen, die wird uns nicht jetzt da leichtfertig entlassen. Die versucht uns vielleicht auseinander zu dividieren und versucht uns zu schwächen, aber wir lassen uns nicht schwächen, wir als Viererteam sind stark, wir sind in Einheit. Wir halten zusammen, wir schauen, dass wir das hinkriegen, weil es ist uns ein Anliegen. Dann seid ihr zu viert stark gegen die Angst und damit auch stark gegen die Chefin, weil die ist eigentlich nicht Teil eures Teams. Ihr seid eigentlich zu viert ein Subteam und sie kommt eigentlich von außen und ist ja eben nicht Teil des Teams, weil sie euch Angst macht. Jemand, der innerhalb des Teams ist und Angst macht, stellt sich eigentlich aus dem Team raus. Ja, ich hoffe, das war eine Antwort.
Dankeschön. Nun habe ich noch Herrn Erwin in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, schönen Vormittag.
Ja, schönen Vormittag.
Ich hätte eine Frage zur Hierarchie. Früher war natürlich das streng getrennt und die Vorgesetzten waren natürlich mit einem Nimbus umgeben. Jetzt greift immer mehr das amerikanische System dieses Du-Verhältnisses, dass man das immer legerer nimmt. Und jetzt hätte ich gern gefragt oder Ihre Meinung gehört, brauchen wir einen gewissen Druck, um Leistung zu bringen? Oder würde sich das erübrigen und nur auf dieser Basis leger und kameradschaftlich umzugehen, um die gleiche Leistung zu bringen? Danke.
Ja, bleiben Sie noch dran kurz?
Sind
Sie
noch da? Ja.
Mich würde interessieren, was würden denn Sie empfehlen?
Naja, ich bin natürlich jetzt schon aus diesem lockeren Alter heraus und meine Erfahrung würde ich in erster Linie die Leistung der Vorgesetzten herausstreichen, um selbst nachzueifern. Aber umgekehrt, ein gewisser Druck, ja, ja, würde ich auch begrüßen, für Leistung zu bringen.
Also ja, vielen Dank, dass Sie da auch Ihre Meinung gesagt haben. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Es gibt Situationen, da ist Druck so schädlich, dass das Team keine Leistung mehr bringt. Und es gibt Situationen, da geht es ohne Druck nicht. Weil wenn man bei irgendeiner Automobilindustrie, wo die Arbeiter am Fließband stehen, sagen, wir schauen jetzt, wie es uns passt, dann kommt am Tag ein Auto raus, wenn überhaupt. Ja? Aber wenn die eine Stückzahl von 30 Autos oder von 100 Autos oder von 10.000 Autos rausbringen müssen, na, dann braucht es einen gewissen standardisierten Druck. Das, was sehr schädlich ist, ist ein undifferenzierter Druck, dieses Hü-Hot. Ja? Heute Weltuntergangsstimmung, es muss alles bis heute Abend fertig sein und morgen wissen wir nicht, was wir tun sollen. Das macht unzufrieden. Würden Sie das auch so sehen?
Natürlich würde ich das auch. Aber eine Richtung muss natürlich vorgegeben sein, das ist schon klar. Aber irgendwo ist es doch notwendig, eine gewisse Verantwortung zu bringen. Und da habe ich das Gefühl, dass das momentan in eine Gegenrichtung läuft, wo man nicht mehr diese Linie vorgibt, dass man das zu sehr lockert, und das finde ich nicht so glücklich.
Also das ist eben für mich auch eine sehr spannende Frage. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Zugänge heutzutage. Es ist in manchen Firmen ist alles schon so standardisiert, dass du als einzelner Mitarbeiter überhaupt keine Chance mehr hast, auch nur einen Millimeter selbstständig zu denken. Du bist nur noch an irgendwelchen ISO-Normen gebunden und hast gar keine Chance auszuweichen. Und dafür in kreativen Bereichen oder im Sozialbereich kannst du kaum Normen machen, wird auch versucht mittlerweile, aber ist natürlich nicht so leicht, oder auch in Ordensgemeinschaften. Und da geht es dann natürlich dann auch sehr stark darum, dass man sich auf was einigt. Und da ist dann halt ein hierarchisches System, wie Sie es am Anfang angesprochen haben, relativ einfach, ja, weil da brauchen viele Leute sich nichts überlegen, sondern sie brauchen nur das tun, was vorgegeben ist. Viele wollen aber heute, gerade diese Generation Y oder die Generation Z, die Jungen, die wollen eigentlich selbst sehr viel überlegen, sehr viel mitgestalten, und die sind eben nicht einverstanden, wenn ihnen hierarchisch was vorgegeben wird, da hat sich was geändert. Trotzdem stimme ich Ihnen voll zu, es braucht für hohe Verantwortung, nicht für mittlere Verantwortung, die delegierbar ist, aber für hohe Verantwortung braucht es unbedingt ein hierarchisches System, weil sonst traut sich nämlich keiner drüber, die Verantwortung freiwillig zu übernehmen, weil es auch unvernünftig wäre. Und also es ist schon differenziert zu sehen, und ich werde mal eine Sendung machen über die unterschiedlichen Generationen, die sehen das völlig anders. Selbst im Ärztebereich, wo es ja um hohe Verantwortung geht, ist die neue Ärztegeneration wirklich eine andere als wie die vor 10, 20 Jahren.
Ich danke Ihnen.
Danke auch, alles Gute.
Danke. Wiederhören, danke.
Dankeschön für diesen Anruf, und ich darf nun noch um ein Schlusswort bitten.
Ja, vielen Dank. Ich würde noch gerne ganz kurz einen Ausblick machen, was ist, wenn Teams müde werden, wenn die Erschöpfung eingetreten ist, wenn die Routine auch jetzt so ist, dass man irgendwie keine Lust mehr hat, wenn das halt so sich dahin schleppt. Also es geht auch wirklich darum, ein Teambuilding-Seminar zu machen, zu schauen, performen wir noch gut, also sind wir gut in dieser vierten Phase, oder brauchen wir eigentlich wieder einen neuen Wind, wo wir wieder in die erste Phase zurückgehen, nämlich in die Formierungsphase. Müssen wir vielleicht das Team teilen? Müssen wir das Team ändern, um einfach neu zu denken, dass das Team ist schon groß und alt, oder es sind zum Teil schon Leute, die gar nicht mehr mitmachen wollen oder können, und die würden gerne woanders was machen. Und dann gibt es einfach ein neues Team, einen Wechsel, einen Personalwechsel, und damit gibt es frischen Wind. Das Sprichwort frische Besen kehren gut, glaube ich, das stimmt wirklich, und dadurch gibt es wieder eine neue Dynamik. Das heißt, man muss jetzt nicht das komplette Team, wenn es aus 5 Mitgliedern steht, müssen nicht alle 5 jetzt plötzlich was anders machen, sondern es kann ein oder zwei können wechseln, ja, zum Beispiel. Und dann geht es wieder los, und dann ist es auch nicht mehr fad und auch nicht mehr eben müde, sondern dann gibt es einen neuen Schwung. Oder das gesamte Team ist so überfordert, weil es so anstrengend ist, dann gibt es aber sowieso dauernd einen Wechsel. Und dann ist eher die Thematik, dass es eine Erschöpfung gibt, weil die Arbeitsüberlastung zu groß ist. Ich habe jetzt eine Person ganz konkret im Auge, die waren zu sechst früher und die sind jetzt zu zweit und müssen nicht nur die gleiche Arbeit machen, sondern noch eine ganze Abteilung dazu bekommen. Diese zwei sind völlig überfordert, die können nichts machen, bekommen dauernd unzufriedene Rückmeldungen, bekommen dauernd Beschwerden von den Kunden, ist eine Katastrophe. Also so kann man auch Menschen kaputt machen und da geht es dann wirklich auch darum, sich selbst zu schützen und zu sagen, Entschuldigung, ich kann nicht für drei Personen arbeiten, wenn wir vorher zu sechs und jetzt zu zwei sind, das ist Faktor 3:1, ist unmöglich und ich kann sogar nicht noch was dazu nehmen. Die Arbeit ist ja nicht weggefallen, es geht einfach nicht, ist unverantwortlich. Und da muss man dann auch reagieren. Wenn der Arbeitgeber nicht reagiert, muss man sich selbst schützen. Ja, ich danke Ihnen für die Anrufe. War diesmal ein bisschen ein anderes Thema als die üblichen Lebensberatungsthemen, die ich sonst bringe. Aber ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, weil man es auch auf Familien und auf Ordensgemeinschaften anwenden kann und eigentlich schon einen für mich aus meiner Sicht praktischen Hintergrund hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihren Gruppen, in Ihren Teams, in Ihren Bereichen gut arbeiten können und froh und zufrieden sind und glücklich sind und freue mich auf ein Wiederhören.
Dankeschön und auch ich bedanke mich wieder für diese schöne Sendung. Das war die heutige Lebenshilfesendung. Wir befinden uns noch in der Schwerpunktwoche Einheit. Das Thema der heutigen Sendung war Teamgeist stärken mit Referenten Dr. Reinhard Pichler. Gerne können Sie eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder per E-Mail an die Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Ich darf noch einen Ausblick auf die nächste Sendung in der Schwerpunktwoche Einheit geben. Und zwar ist diese morgen Vormittag um 10 Uhr. Hier geht es um das Thema Einheit mit Gott bringt Konflikt in der Familie. Und dieses Thema bespricht oder führt aus Dr. Peter Tritzka. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren und darf mich an dieser Stelle wieder von allen Zuhörern von Radio Maria Südtirol verabschieden. Am Mikrofon war Irene Heher.